zu den Aussagen, die jetzt gemacht wurden, also insbesondere von den Polizeibeamtinnen und von dem Arzt, der ja dieses unglaubliche Telefonat getätigt hat, mit deutlich rassistischem Hintergrund, also eben halt, man braucht eine dicke Spritze für farbige Menschen und dergleichen. Was sind denn bemerkenswerte Aussagen, die jetzt in diesen sehr langen und oftmals sehr widerwillig gegebenen Antworten ja offensichtlich geworden sind im Prozess? Welche Punkte sind das, die herausgearbeitet werden konnten?
Das ist wirklich problematisch, das in wenigen Sätzen zu beantworten, weil das Verfahren wirklich ausgesprochen kompliziert ist und wir haben hier eine Vielzahl, sage ich mal, von Schauplätzen, um die sich intensive Befragungen dann auch ranken, ja. Das hatte ich ja vorhin schon versucht zu skizzieren, dass eben das Verfahren mittlerweile eine sehr große Breite bekommen hat. Ursprünglich ist es eben so, und das ist auch weiterhin jedenfalls teilweise so, dass zentral die Aussage einer Polizeibeamtin ist, auf die letztendlich auch die Anklage beruht. Das ist eine Polizeibeamtin, die zusammen mit diesem Dienstgruppenleiter Herrn Schubert in einem Zimmer gewesen ist und im Rahmen ihrer ersten polizeilichen Vernehmung sehr deutlich geäußert hat, welche dramatischen Zeitverzögerungen es seitens des Herrn Schubert gegeben hat, dass der eben mehrfach den Brandmelder wieder ausgeschaltet hat und so weiter, dass wertvolle und vermutlich entscheidende Zeit verstrichen ist, bevor sich dieser Mann dann irgendwann mal auf den Weg in den Gewahrsamsbereich gemacht hat und wo er dann, der angeklagte Schubert, eben sagt, als ich unten ankam, war bereits alles zu spät. Diese Aussage der Zeugin, der Polizeibeamtin Frau Höpfner, die ist weiterhin sehr zentral. Da war es bemerkenswert, das Aussageverhalten dieser Polizeibeamten im weiteren Verlauf sowohl des Ermittlungsverfahrens als auch dann in der Hauptverhandlung. Hier müssen wir feststellen, dass diese Polizeibeamtin zunehmend versucht, ihren Kollegen nunmehr aus der Schusslinie rauszubringen und ihre erste sehr eindeutige Aussage abzusprechen, zum Teil zurückzunehmen. Das klang allerdings überhaupt nicht glaubhaft. Ich gehe davon aus, dass auch die weiteren Verfahrensbeteiligten das so gesehen haben, dass ihr Zurückrudern an entscheidenden Stellen, dass es offensichtlich gelogen ist. Diese Erwartung habe ich und ich gehe weiterhin davon aus, dass diese Zeugin für uns zentral bleibt, und zwar im Rahmen ihrer ersten Aussage. Es gibt weitere sehr wichtige Zeugen, Sie haben den Dr. Blodau genannt, den finde ich auch weiterhin sehr wichtig, zum einen natürlich, um deutlich zu machen, was für ein grundrassistisches Klima dort auch geherrscht hat. Ja, das macht sich einfach an der Wortwahl nicht nur des Herrn Blodau auch, sondern von anderen Polizeibeamten fest. Weiter muss man zu der Person des Dr. Blodau einfach sagen, dass wir seitens der Nebenklagevertretung eindeutig der Auffassung sind, dass hier mindestens wegen des Vorwurfs der unterlassenen Hilfeleistung gegen Dr. Blodau ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist. Dr. Blodau ist entscheidend mitverantwortlich dafür, dass man einen Mann, Uri Jallo, der annähernd 3,0 Promille gehabt haben soll, in einem wirklich sehr katastrophalen Zustand sich befunden hat, dass man diesen Mann nicht nur in eine Gewahrsamszelle sperrt, sondern dann auch noch meint, an allen vier Gliedmaßen fesseln und fixieren zu müssen. Da ist es, denke ich, so, dass man überhaupt keinen medizinischen Sachverstand braucht, um zu erkennen, was für eine unglaubliche Gefährdung mit einer derartigen Prozedur verbunden ist. Wir halten auch Dr. Blodau für mitverantwortlich für den früheren Tod, der etwa eben 2 Jahre vorher dort in Polizeigewahrsam in Dessau passiert ist. Und wir haben im Rahmen einer Erklärung auch gesagt, dass wir der Auffassung sind, dass die Staatsanwaltschaft umgehend strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen Dr. Blodau einleiten sollte. Die Staatsanwaltschaft hat sich dann noch ein bisschen bedeckt gehalten, hat gesagt, sie wolle das prüfen. Wir hoffen, dass sie sich letztendlich unserer Rechtsauffassung anschließen wird. Weiter sind sicher sehr zentral die leitenden Polizeibeamten aus dem Polizeirevier Dessau, die wir noch nicht in Gänze, aber zum Teil auch schon als Zeugen gehört haben, wo wir auch davon ausgehen, dass diese eine erhebliche Mitverantwortlichkeit an dem Tode Uri Jallos trifft und wo wir auch zum Teil jedenfalls davon ausgehen, dass wir da von diesen Beamten Lügen gehört haben.
Es wurde gestern so ganz kurz sowas offensichtlich so, dass der angeklagte Schubert zum Beispiel einen anderen Polizisten angerufen hat und dergleichen stattgefunden hat, der vorher eine Aussage gemacht hat, also dass dort versucht wird, offensichtlich sich abzusprechen. Gab es sonst noch so Spitzen, wo das sich andeutete, dass es Absprachen gegeben haben könnte unter den Polizisten?
Ja, die Anhaltspunkte sind absolut deutlich. Das sieht man immer wieder, dass versucht wird, Aussagen, an die Aussagen anderer Zeugen, anderer Polizeibeamten anzupassen. Das hat man insbesondere eben wahrgenommen an dieser möglicherweise zentralen Zeugin, von der ich eben schon berichtet habe, die eben mit diesem Angeklagten Schubert sich zusammen in einem Zimmer damals befunden hat, dass die versucht hat, ihre Aussage anzugleichen, beispielsweise an die Aussage, die ihr Dienstvorgesetzter oder ihr damaliger Dienstvorgesetzter Herr Schubert eben auch getätigt hat. Immer wieder muss man das feststellen, dass es da plötzlich erstaunliche Wandlungen und Veränderungen beim Aussageverhalten gibt. Sie haben dieses Telefonat, was es da gegeben haben soll, angesprochen. Wir wissen mittlerweile, dass natürlich beispielsweise auch die Internetveröffentlichungen zum Verfahrensverlauf, auch die Wiedergaben der Aussagen im Polizeirevier Dessau ausgesprochen intensiv gelesen und diskutiert werden. Dass es da Filmvorführungen gegeben hat über Fernsehbeiträge zu dem Verfahren in Dessau, dass da natürlich eine ganz eifrige Kommunikation zwischen den einzelnen Zeugen, Polizeibeamten, Zeugen aus Dessau existiert.
Was fehlt jetzt noch zu dem Verfahren?
Ich denke, das war es im Wesentlichen, ja. Also, was man vielleicht abschließend sagen muss, auch angesichts der Unzahl der weiteren Verhandlungstage, die vor uns liegen, dass das Verfahren insgesamt natürlich, so erwarten wir, noch Wesentliches weiteres an interessanten Details zutage fördern wird. Dass es im Moment auch schwer absehbar ist, welchen Verlauf dieses Verfahren noch nehmen wird. Dass wir allerdings, das kann man als Zwischenresümee sicher festhalten, dass wir froh sind, dass es überhaupt zu diesem Verfahren gekommen ist, natürlich, wenn auch mit dieser leider wirklich sehr deutlichen Verzögerung, und dass mittlerweile bei den meisten Verfahrensbeteiligten da auch ein Interesse an der Aufklärung existiert, und wir hoffen, das bleibt so, und wir gehen nach dem, was wir bisher gehört haben, davon aus, dass die angeklagten Polizeibeamten da zurechtsitzen und am Ende auch verurteilt werden und dass es möglicherweise auch noch weitere Folgeverfahren gegen andere Polizeibeamten geben wird.
Ja, der nächste Prozessblock ist ab dem 12. Juni. Da wird in 2 Wochen nacheinander an 4 bis 5 Verhandlungstagen verhandelt. Welche Zeugen werden da vernommen?
Das sind in erster Linie weitere Polizeibeamte, die da vernommen werden, die unmittelbar am Tattag in irgendeiner Art und Weise in die Geschehnisse involviert gewesen sind. Es sind zum Teil auch Verwaltungsbeamte aus dem Polizeirevier Dessau. Und das ist schon auch sehr wesentlich, wir werden eine Vielzahl von sogenannten Vernehmungsbeamten auch hören. Das heißt, die Beamten, die unmittelbar nach den Geschehnissen am 7. Januar 2005 die entscheidenden Zeugen und Zeuginnen vernommen haben, wo wir uns einiges erwarten, um festzustellen eben, dass tatsächlich erhebliche Abweichungen zum Teil festzustellen sind zwischen den ursprünglichen Aussagen im Rahmen der polizeilichen Vernehmung und den Aussagen, so wie sie im Rahmen der Hauptverhandlung dann getätigt worden sind.